SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jenny Bayen, guten Morgen. Bei der österreichischen Parlamentswahl ist die rechtspopulistische FPÖ stärkste Kraft geworden. Sie wird angeführt von Herbert Kickl und kommt auf rund 29%. Die ÖVP landet auf Platz 2 mit rund 26%. SWR-Korrespondent Wolfgang Fichtel gibt einen Überblick über die Lage nach der Wahl in Österreich.
Das Problem des FPÖ-Mannes Kickl: er bräuchte einen Koalitionspartner. Aber niemand will mit dem Rechtspopulisten zusammenarbeiten. Die zweitplatzierte ÖVP bestenfalls mit seiner FPÖ ohne Kickl. Rechnerisch möglich wäre aber auch eine ÖVP-Koalition mit den Sozialdemokraten. 21% hat die SPÖ erreicht. Wenn nötig, gäbe es dritte Partner. Die liberalen Neos zum Beispiel mit 9% der Stimmen. Die bisher mitregierenden Grünen kommen auf 8%. Erwartet werden jetzt lange Sondierungsgespräche. Vielleicht bis kurz vor Weihnachten. Davor liegen noch wichtige Landtagswahlen in Österreich. Am Ende entscheidet der Bundespräsident, wer Bundeskanzler wird. Demokratische Mindeststandards dafür hat Alexander Van der Bellen schon am Wahlabend definiert. Respekt vor Minderheitenrechten und Medienfreiheit und vor Österreichs EU-Mitgliedschaft.
In der Innenstadt der libanesischen Hauptstadt Beirut sind bei einem israelischen Luftangriff auf die Wohnung einer militanten Palästinensergruppe 4 Menschen getötet worden. Eine israelische Drohne habe die Wohnung ins Visier genommen, hieß es aus libanesischen Sicherheitskreisen. Seit einer Woche fliegt Israel massive Luftangriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon. Am Sonntag wurden dabei nach libanesischen Angaben mindestens 100 Menschen getötet. Großalarm für Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte am Wochenende in Essen. Fast zeitgleich brennen 2 Mehrfamilienhäuser im Norden der Stadt. Anschließend wird an anderer Stelle in Essen ein Mann mit einer Machete gemeldet. Bei den Bränden wurden mehr als 30 Menschen verletzt, einige schwer. 2 Kinder schweben noch in Lebensgefahr. Till Schwachenwalde fasst zusammen, was wir über die Taten wissen.
Kurz nach den Bränden fährt ein Mann mit einem Transporter in ein Geschäft im Norden von Essen. Direkt danach hält er wenige hundert Meter weiter vor einem anderen Geschäft und betritt es mit einer Machete bewaffnet. Dort setzen ihn dann Anwohner fest, bis die Polizei ihn festnehmen kann. Der Tatverdächtige ist ein 41-jähriger Syrer und er soll die Taten begangen haben, weil ihn seine Frau verlassen hat, sagt die Polizei. Er wollte allen Menschen schaden, die seine Ex-Frau unterstützen. Warum er die Taten gerade jetzt begangen hat, ist bisher unklar. Seine Frau hat ihn schon vor 3 Jahren verlassen. Sie musste sich vor ihm auch in ein Frauenhaus retten. Die Polizei kennt den Mann schon wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Jetzt muss er sich zusätzlich wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes verantworten und sitzt seit Sonntag deswegen in Untersuchungshaft. Die Zivilcourage und Hilfe der Anwohnerinnen und Anwohner wird von vielen gelobt, unter anderem von NRW-Innenminister Herbert Reul. Er spricht von sensationeller Hilfsbereitschaft, warnt allerdings auch vor zu viel Mut. Wenn Leute mit Macheten rumlaufen, dann sollte man sich nicht einmischen.
Terrorverdächtige sind immer häufiger minderjährig. Das ergeben Recherchen der ARD-Sendung Y-Kollektiv. Auch beim jüngsten Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München oder beim vereitelten Terrorangriff auf das Konzert von Taylor Swift in Wien waren die mutmaßlichen Täter im Teenageralter. Der Verfassungsschutz hat extra für sie ein Aussteigerprogramm. Tobias Dammers.
Mit Abstand die meisten der 10 bis 30 minderjährigen potenziellen Terroristen sind Islamisten. Das geht aus den Angaben des BKA hervor. Dann folgen rechtsextreme, linksextreme Gefährder gibt es weniger. Insgesamt sei die Zahl der jugendlichen Gefährder in den vergangenen Jahren stabil geblieben, so das BKA. Aber große Sorgen bereiten deutschen Ermittlern vor allem junge Extremisten, deren Radikalisierung gar nicht auffällt, zum Beispiel weil sie online, alleine und unbemerkt stattfindet. Auch die EU-Polizeibehörde Europol analysiert, dass Terrortatverdächtige zunehmend jünger werden und häufig sogar noch minderjährig sind.
Wenn am Himmel ein Heißluftballon zu sehen ist, schaut man gerne hin. Wenn da rund 50 Ballons fliegen, dann ist das der internationale German Cup. Der ist gestern Abend zu Ende gegangen. Das Wetter hatte den Zeitplan am Wochenende durcheinandergebracht. Annika Joost.
Gestern Morgen konnten bei nahezu idealen Bedingungen zur letzten Wettfahrt zahlreiche Ballone außerhalb von Pforzheim aufsteigen. Darunter waren Sonderformen wie eine Sonnenblume oder Erdbeere. Zuvor mussten 3 von 7 Wettfahrten wegen schlechter Wetterbedingungen ausfallen. Sieger der diesjährigen deutschen Meisterschaft ist Uwe Schneider. Die Organisatoren sind im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Wochenende. Mehrere tausend Zuschauer kamen auf dem Pforzheimer Buckenberg unter anderem wegen des abendlichen Ballonglühens.
Fußball-Bundesligist Hoffenheim hat die vierte Niederlage in Serie kassiert. Die Mannschaft verlor gegen Bremen trotz einer schnellen Führung. Florian Winkler berichtet.
Noch nie gelang es Werder Bremen in der Bundesliga einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen. Danach sah es auch zu Beginn überhaupt nicht aus. Hoffenheim dominierte und ging schon nach 12 Minuten mit 3:0 in Führung. Dann in der 18. Minute TSG-Verteidiger Nsoki sah nach einer Notbremse gegen Agu die rote Karte. Diese Überzahl ließ die Gäste zurück ins Spiel kommen. Und wie? Erst Malatini und dann ein Doppelpack durch den Mann des Spiels Jens Stay brachten den Ausgleich für die Gäste. Werder auch nach der Pause absolut spielbestimmend und der Däne Stay krönte seine Leistung mit dem dritten Treffer zum 4:3 für Werder.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Dichte Wolken bringen heute ab und zu Regen. Sonnige Abschnitte gibt es im Tagesverlauf vor allem im südlichen Baden-Württemberg. Ansonsten bleibt es überall eher bewölkt. Der Südwestwind frischt zum Teil böig auf den Höhen auch mit starken Böen. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf 12 Grad im Westerwald und bis 20 Grad am südlichen Oberrhein.
SWR aktuell. Service.
4,5 Jahre sind seit Beginn der Corona-Pandemie vergangen. Und obwohl Maske und Inzidenz heute nicht mehr zum Alltag gehören, haben viele Unternehmen in Deutschland immer noch mit den Folgen der Pandemie zu tun. Das hat unter anderem mit Wirtschaftshilfen zu tun, die der Staat damals ausgezahlt hat, um Unternehmen vor dem Aus zu bewahren. Jetzt geht es um die Frage, haben die Firmen ihre Unterstützungszahlungen zurechtbekommen oder müssen sie Teile zurückzahlen? Um das zu beantworten, müssen Unternehmen eine Art Abrechnung einreichen und heute endet die Frist dafür. Fragen dazu an Luca Deutschländer im ARD-Hauptstadtstudio. Wer findet denn heraus, ob ich als Unternehmer, Unternehmerin zurückzahlen muss?
Es gibt da ein ganz klares Verfahren und eine Website des Bundeswirtschaftsministeriums, bei der man diese sogenannte Schlussabrechnung einzureichen hat. Wir müssen hier vorweg mal unterscheiden. Es gab ja zig Corona-Hilfen vom Staat. In diesem konkreten Fall geht es jetzt um Corona-Wirtschaftshilfen. Das waren zum Beispiel Programme mit dem Namen Überbrückungshilfe oder November- und Dezemberhilfe. Und allein aus diesen Programmen wurden gut 60 Milliarden Euro an Unternehmen ausgeschüttet. Wenn ich als Chef einer Firma damals Geld beantragt habe, dann musste ich prognostizieren, wie sehr mein Umsatz wegen der Pandemie wohl zurückgehen wird. Und dann wurde der Antrag vorläufig bewilligt. Jetzt wird ein Strich darunter gezogen. Die Prognose wird also abgeglichen mit meinen wirklichen Geschäftszahlen für diesen Zeitraum. Und am Ende prüft das zuständige Bundesland, ob mir das Geld, das ich bekommen habe, in dieser Höhe wirklich zugestanden hat.
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen Geld an den Staat zurückzahlen muss?
Pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber ein ganz gutes Indiz sind sicher die Erfahrungswerte, die schon gesammelt wurden, denn viele Schlussabrechnungen sind auch schon längst geprüft und abgeschlossen. Rund 250.000 an der Zahl, hat mir das zuständige Bundeswirtschaftsministerium Ende vergangener Woche gesagt. Für rund 3/4 der Antragsteller habe sich nichts verändert. Manche hätten sogar Geld nachgezahlt bekommen, hat man mir gesagt. Es gibt aber natürlich auch die andere Seite, also Unternehmen, die Geld zurückzahlen müssen. Wir reden davon durchschnittlich etwa 7.400 Euro, die zurückgezahlt werden müssen. Wie gesagt, bislang ist das bei der großen Mehrheit der Unternehmen aber nicht nötig.
Das Verfahren klingt insgesamt, als sei da viel Papierkram nötig. Bekommen die Unternehmer, Unternehmerinnen dabei Hilfe?
Klares Ja. Es gibt sogenannte prüfende Dritte. Das ist in vielen Fällen der Steuerberater des Unternehmens, der damals auch den Antrag auf Hilfe vom Staat gestellt hat und jetzt diese Schlussabrechnung für die Firmen einreicht. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, die Steuerberater in Deutschland, die haben gerade gut damit zu tun und es geht wohl auch noch eine Weile so weiter, hat mir Thorsten Lüth gesagt. Er ist Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes und er geht davon aus, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen noch einige Jahre damit zu tun haben werden. Denn auch wenn die Frist zum Einreichen dieser Abrechnungen heute zu Ende geht, das alles muss ja jetzt noch geprüft werden und da dürfte es ganz bestimmt Rückfragen der Behörden geben. Und bis die alle beantwortet sind, wird es sicher das Jahr 2027 werden. Davon gehen jedenfalls die Steuerberater aus. Bedeutet für die Unternehmen aber auch, ganz zu Ende ist das Thema Corona für sie wohl noch nicht.
Informationen von Luca Deutschländer aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In Thüringen beginnt nach der Landtagswahl vor 4 Wochen das erste Sondierungstreffen. Vertreter von CDU, BSW und SPD treffen sich zu einem Gespräch. Eine sogenannte Brombeerkoalition käme im Thüringer Landtag allerdings nur auf 44 von 88 Stimmen. Stärkste Partei im Landtag ist die AfD. Die Grünen veranstalten heute in Berlin ihren Zukunftskongress. Dabei will die Partei ihr inhaltliches Profil mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr schärfen. Georg Schwarte aus Berlin berichtet.
In einem vorab veröffentlichten Thesenpapier fordert die Partei unter anderem einen neuen Investitionsfonds für den Ausbau von Infrastruktur und Digitalisierung und stellt in dem Zusammenhang die von der FDP verteidigte Schuldenbremse in Frage. Neben dem grünen Vizekanzler Habeck und Außenministerin Baerbock sprechen heute auch Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften. Zuvor hatte sich in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin Außenministerin Baerbock für ihren Parteikollegen Habeck als möglichen Kanzlerkandidaten der Grünen ausgesprochen. Habeck sei der richtige Mann, um die Grünen im kommenden Jahr in den Bundestagswahlkampf zu führen.
Das Bundesgesundheitsministerium startet heute seine Informationskampagne für die elektronische Patientenakte. In die Akte sollen Krankenhäuser, Ärzte und Apotheken medizinische Daten der Patienten schreiben können. Patienten sollen demnach aber auch widersprechen können. In ausgewählten Modellregionen startet die elektronische Patientenakte ab Mitte Januar. Ab Mitte Februar soll sie dann bundesweit verfügbar sein. In Paris stehen ab heute mehrere rechtsnationale Politiker vor Gericht. Unter ihnen die langjährige RN-Parteivorsitzende Marine Le Pen. Ihnen wird vorgeworfen, öffentliche Gelder veruntreut zu haben. Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller mit Einzelheiten.
Fast 10 Jahre haben die Ermittlungen gedauert und die Vorwürfe gegen Marine Le Pen und den Rassemblement National wiegen schwer. Jahrelang sollen Le Pen und 26 weitere Personen europäische Gelder veruntreut haben, nämlich über die Scheinbeschäftigung parlamentarischer Assistenten von Europaabgeordneten. Laut Staatsanwaltschaft sollen diese Assistenten zwar aus EU-Geldern bezahlt worden sein, aber teilweise oder ausschließlich für die nationale Partei gearbeitet haben. Laut dem Europaparlament beträgt der entstandene Schaden knapp 7 Millionen Euro. Es gäbe eine Serie von Dokumenten oder E-Mails, die belegen, dass es sich um ein ausgedehntes und zentralisiertes System zur Veruntreuung öffentlicher Gelder gehandelt habe, sagt Patrick Maisonneuve. Er ist der Anwalt des Europaparlaments, das als Nebenkläger auftritt. Für Marine Le Pen steht auch ihre Präsidentschaftskandidatur 2027 auf dem Spiel. Denn sollte Le Pen verurteilt werden, drohen nicht nur Geld- und Gefängnisstrafen, sondern auch die Nichtwählbarkeit für mindestens 5 Jahre.
Im Mainzer Landtag geht es heute um das große Geld für die nächsten 2 Jahre. Die Beratungen über den Landeshaushalt 2025-2026 beginnen. Finanzministerin Ahnen rechnet in ihrem Entwurf mit Ausgaben von gut 25 Milliarden Euro pro Jahr. Christian Buttgereit berichtet.
Davon entfallen 400 Millionen Euro auf eine Teilentschuldung der Universitätsmedizin Mainz. Mit zusätzlichen 200 Millionen Euro will die Landesregierung Kommunen mit besonders schwieriger Haushaltslage helfen. Größter Posten bei den Ausgaben bleibt die Bildung. Aber auch für Straßen, Brücken und Radwege soll mit 500 Millionen Euro mehr Geld bereitgestellt werden als jemals zuvor. Oppositionspolitiker üben dennoch Kritik. Unter anderem, weil das Geld nicht ausreiche, um den Sanierungsstau bei der Infrastruktur zu beheben. Für morgen ist die Aussprache im Landtag geplant. Verabschiedet werden soll der endgültige Haushaltsplan im Dezember.
Der Europarat in Straßburg verleiht heute Morgen den Václav Havel-Preis für Menschenrechte. Mit der Auszeichnung werden jedes Jahr Vertreter der Zivilgesellschaft geehrt, die sich besonders für die Menschenrechte in Europa oder darüber hinaus einsetzen. Dieses Jahr sind die venezolanische Oppositionsführerin Machado, der aserbaidschanische Journalist Gurbanow und die georgische Feministin Pataraya nominiert. Der Preis trägt den Namen des 2011 verstorbenen tschechischen Ex-Präsidenten und früheren Dissidenten Václav Havel.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz reist heute nach Brüssel, in die europäische Hauptstadt. Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas hat einige Reisetipps für ihn.
Pommes, Bier und Schokolade. Wer nach Brüssel reist, darf sich auf viele kulinarische Highlights freuen. Schon Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel ließ sich die belgischen Fritten vor Jahren am Rande eines EU-Gipfels schmecken. Und auch Friedrich Merz malt sich dieses Szenario bestimmt gerne aus. Kanzler muss er zwar vorher noch werden, aber das ist schließlich nur eine Kleinigkeit. Heute macht Merz also schon mal seinen Antrittsbesuch in Brüssel. Seinen Mund wird er dabei weniger zum Essen als vielmehr zum Erklären brauchen. Denn seine Vorschläge in der Migrationspolitik haben in der EU für ziemlich viel Unruhe gesorgt. Bis hoch zur Kommissionsspitze. Geltendes EU-Recht auszusetzen, um Asylbewerber an den Grenzen direkt zurückzuweisen? Da gibt es in Brüssel durchaus Erklärungsbedarf. Ob sich der bei einer Tüte Fritten am Imbiss wirklich schon abräumen lässt? Immerhin scheint Merz wild entschlossen, das Thema noch vor dem Bundestagswahljahr abzuhaken. Angeblich, um der AfD damit den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das dürfte man in Brüssel zwar gerne hören, bisher aber können die rechten und rechtsextremen Parteien in Europa nur selbst von dieser Debatte profitieren. Also, noch ist für Merz in Brüssel nun wirklich nicht alles gegessen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.